Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, der heisst, oder hat geheissen, Ken. Und der hat weit weg von da gelebt, in einem Land, wo Bürgerkrieg war, in Vietnam. Vor vielen Jahren hat es dort Krieg gegeben. Und der Ken, er hat für eine Seite von dem Land geschafft als Übersetzer. Und es war so, dass die Amerikaner dort mitgekämpft haben. Es war nicht unbedingt nur gut, dass sie da mitgekämpft haben, oder überhaupt. Es ist nicht gut, wenn man Krieg macht. Aber er hat für die Amerikaner von der Sprache damals auf Englisch übersetzt. Das war einfach seine Aufgabe gewesen. Aber er war eigentlich Christ gewesen und so hat er halt einfach da geholfen, wie er hat können, da übersetzen und so weiter. Aber eines Tages ist er gefangen worden von der anderen Seite vom Land, also die, wo gegen sie, ihn und die Leute, die er übersetzt hat, gekämpft haben. Ja, dann ist er ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis war es so schlimm, dass er angefangen hat zu überlegen, gibt es Gott eigentlich wirklich? Jetzt habe ich eigentlich mein Leben Gott übergeben, als ich jünger war. Und jetzt bin ich da im Gefängnis. Und im Gefängnis war es so, dass er nicht den Glauben ausleben durfte. Und dann hat er angefangen, mit Gott zu fragen, warum bin ich im Gefängnis? Das geht doch nicht. Und er hat angefangen, den Glauben zu verlieren. Er hat gedacht, das stimmt vielleicht gar nicht, dass es Gott gibt. Und dann eines Tages hat er müssen WC putzen. Denkt ihr, das ist eine gute Angelegenheit, im Gefangenenlager WCs putzen? Also das hat nicht gut gerochen dort. Zumal dort die WCs sind so gewesen, dass die Abwasser vom WC sind so klein gewesen, dass man müssen Toilettenpapier nicht in die WC-Schüssel rein tun, sondern nebendran in ein Behälter, wenn man sich putzt hat. Und das ist bei vielen Ländern heute noch so. Bei uns zum Glück können wir einfach das Papier abspielen und dann ist es fort. Aber dann hätte er müssen die Sachen von dem Container aufnehmen und halt putzen. Und dann hat er plötzlich ein WC-Papier gesehen, wo etwas drauf gestanden ist. Und da ist etwas drauf gestanden. Und zwar ist es auf Englisch gewesen und hat gedacht, ich habe schon jahrelang nichts Englisches mehr gelesen. Und er hat gelesen, was steht denn drauf. Und dann ist dort drauf gestanden, dass ja, Gott sagt, also das ist ein Bibeltext gewesen und er hat drauf gestanden, dass egal ob Verfolgung, Hunger oder Durst oder Bedrängnis, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Ist drauf gestanden. Ist das echt eine gute Antwort gewesen von Gott auf seine Frage, warum Gott, ob Gott noch da ist? Ja, schon. Er hat sich so gefreut, dass er überlegt hat, das Papier muss ich nehmen. Aber es ist ja gebrauchtes Toilettenpapier gewesen. Aber er hat sich entschieden, es ist mir so wertvoll, ich nehme es raus, hat es abputzt und hat es bei sich versteckt. Am nächsten Tag hat er seinen Offizier gefragt oder seinen Gefängniswärter, darf ich nochmal Toilette putzen? Und dann hat er dort nochmal reingeschaut und siehe da, hat es wieder so gebrauchte Toilettenfötzel gehabt, wo Bibelsprüche drauf gestanden sind. Er hat dort wieder alles abputzt und mitgenommen. Und wisst ihr, warum, dass da so viele Sachen in der WC-Papier reingelegt sind? Einer von den Wachtmeistern hat die Bibel verwendet, als Toilettenpapier verwendet. Und so hat er mit den Jahren ziemlich viele Bibelseiten rausgenommen und sich quasi zusammengestellt. Und ja, er hat den Glauben wiedergefunden. Und irgendwann ist er aus dem Gefängnis rausgekommen und hat sich gedacht, ich habe so schlimme Sachen erlebt in diesem Land, ich will fliehen. Und das ist damals noch nicht so einfach gewesen, weil du hast nicht einfach vom Land weggehen können. Vor allem, wenn du so einen Hintergrund gehabt hast, dass du im Gefängnis bist und so weiter. Auf jeden Fall hat er sich überlegt, ich mache ein geheimes Boot, durch das zusammenbauen und dann einmal in der Nacht gehe ich von Vietnam, kann man gut auf dem Meer, auf Thailand überfahren oder halt schwimmen. Und der hat das Boot gebaut, ein relativ grosses Boot, weil er noch Leute mitnehmen wollte, er wollte das allein machen. Und dann eines Tages kommen so Soldaten vorbei und sagen, was machst du echt da? Willst du echt das Land fliehen? Und er hat dann einfach knallhart gelogen, nein, ich werde das Land nicht fliehen. Und dann sind die Wachtmeister weggegangen und er hat sich überlegt, ja, jetzt habe ich sie so angelogen, das ist vielleicht nicht so gut. Ach, wieso habe ich jetzt da nicht Gott mehr vertraut, dass er mir hilft? Und er hat sich überlegt, das nächste Mal, wenn er gefragt wird, sagt er einfach gerade die Antwort, gerade heraus, so wie es richtig ist. Ich will das nicht bewerten, ob man muss immer 100% die Wahrheit sagen, aber er hat mit Gott das Gefühl gehabt, er muss es so genau sagen und Gott hat ihn belohnt und zwar, beim nächsten Mal sind die Wachtmeister gekommen und haben gefragt. Und das war die Nacht, wo er wegfliehen wollte. Die Nacht. Und er hat sich vorbereitet und 51 andere Menschen mit ihm auch. Und dann kommen 3 Soldaten bei ihm an die Tür und sagen, willst du fliehen? Und dann denkt er, oh nein, lieber Gott, das, jetzt gerade im letzten Moment kommen sie noch vorbei und ich muss die Wahrheit sagen. Und dann sagt er, ja, ich will fliehen, würden die mich jetzt verhaften? Und dann sagen die drei Leute, also die drei Soldaten, nein, dürfen wir mitkommen? Und dann sind die 51 Leute, er und die drei Soldaten, in aller Heimlichkeit in der Nacht in das Boot rein und sind losgefahren. Und wisst ihr, was unglaublich ist an der Geschichte? Mitten im Meer ist ein großer Sturm ausgebrochen. Und die drei Soldaten sind eigentlich Marine gewesen. Das sind Leute gewesen, die sich auskennen mit Schiff und Wasser. Und die haben können das Boot so gut führen, dass es nicht kentert ist und dass sie gut angekommen sind. Das heisst, hätte damals die Unwahrheit gesagt, wären die drei Leute nicht dabei gewesen und sie wären vielleicht gar nicht ans Land angekommen und wären ertrunken. Also die Geschichte zeigt einfach, wie Gott auf jeden Fall, wenn wir ihm vertrauen, schaut, dass es uns gut geht. Auch wenn es nicht immer so schön aussieht. Auch wenn es jetzt richtig stinkt und Toilettenpapier so ist und so weiter. Auf jeden Fall, er ist dann auf Thailand gekommen. Die Flucht ist ihm gelungen und er hat vielen Leuten von seiner Geschichte erzählt und hat können vielen Leuten Hoffnung geben, dass Gott auch da ist, wenn es einem nicht gut geht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt die Geschichte mit und in der Predigt wird es auch darum gehen, dass es viel Leid auf dieser Welt gibt, aber dass Gott da ist. Ich wünsche euch einen schönen Sabbat. Ich habe mich heute entschieden, über das Thema Leid am Beispiel von Hiob zu sprechen, weil mich haben in letzter Zeit so die Negativzeilen beschäftigt. Das Erdbeben in der Türkei ist schon ein bisschen her, aber die Opferzahlen sind gewaltig. Der Bürgerkrieg im Sudan, der Krieg, der nicht aufhört in der Ukraine und so weiter, die Schulschießereien jetzt in Serbien und davor in Amerika. Also es ist einfach übersät mit negativen Schlagzeilen. Und dann kommen noch die Einzelschicksale dazu, die man so kennt. Und ich habe vor kurzem eine Tagesschau am 17. März angeschaut in SRF. Und da wurde über eine schwierige Situation in Südostafrika gesprochen. Ein Tropensturm Freddy. Und ich habe mir das SRF-Video so angeschaut, Tagesschau auf dem iPad. Und dann irgendwie bei dem Bild ist mir etwas bekannt vorgekommen. Ich wusste nicht genau was, bin zurückgespult. Und seht ihr etwas, was euch bekannt vorkommt? Das ist ein Bericht und da erzählen sie gerade, wie eine große Beerdigung stattfindet, weil Leute von Schlamm gestorben sind. Diese Leute, die da laufen barfuß im Schlamm, das sind unsere Brüder und Schwestern. Mich treffen solche Nachrichten, aber irgendwie, wenn man sich identifiziert mit einer Gruppe, dann hat man noch besonders stark so Mitleidgefühl. Das ist nicht unbedingt gut, wenn man dann nur auf die Leute Rücksicht nimmt, die einem nahe sind. Aber ich möchte einfach illustrieren, wie das uns nahe gehen kann, wenn auf dieser Welt Leid existiert. Seht ihr da dieses Logo von uns? Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ist das Thema vielleicht gar nicht so schlecht, mal anzusprechen von der Bibel her. Ich bin sicher, jeder von euch hat auch persönlich Erfahrungen und Enttäuschungen. Leid ist aus uns als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, nicht erspart. Und die Frage nach dem Warum beschäftigt die Menschheit schon von Anfang an. Auch die Bibel beschäftigt sich mit dieser Frage. Eines der ältesten Bücher der hebräischen Bibel, also wie man so sagt, ist das Buch Hiob. Ich finde es interessant, dass das einer der ältesten Bücher in der Bibel sich mit dem Hauptthema der Menschheit beschäftigt, nämlich Leid. Hiob war ein reicher Mann, aber auch ein sehr gottesfürchtiger Mann. Und ich möchte mit einem spannenden Streifflug durch dieses Buch an das Thema näher herankommen. Ich werde eigentlich nicht so viel sagen, sondern ich werde einfach ausgewählte Verse aus dem Buch euch zeigen, von A bis Z, wo wir so ein bisschen verstehen können, welche Dynamik, welche Spannung herrscht da bei Hiob. Der erste Text ist ein bisschen länger, damit wir den Kontext haben und ich habe hier durchgehend aus der Hoffnung für alle zitiert. Und ich beginne Hiob 1, 6 bis 12. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist es sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher von allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Wenn ihr jetzt weiterlesen würdet, würdet ihr sehen, wie Satan das anstellt. Zuerst werden alle Herden von Hiob zerstört, gestohlen, tausende Tiere, Esel, Kamele, Schafe, sogar seine Hirten werden getötet. Aber das ist für Satan nicht genug. Seine drei Töchter und seine sieben Söhne sterben an einem einzigen Tag. Aber Hiob, irgendwie bleibt er doch an Gott. Und Satan nimmt nochmals Anlauf. Und jetzt tut er Hiob selber angreifen. Geschwüre brechen an seinem Körper aus, von Kopf bis Fuß. Hiob ist am Ende, so beginnt die ganze Geschichte. Und eigentlich ist er nicht die einzige Hauptperson in der ganzen, man könnte jetzt fast eine Serie drüber drehen, aber es gibt noch drei Personen, die ganz wichtig sind. Drei Freunde von Hiob. Und sie kommen ihn zu trösten und als sie ihn sehen, sind sie so geschockt, dass sie 7 Tage nicht sprechen. Und dann ringt sich Hiob durch und klagt. Also müsst ihr euch vorstellen, 7 Tage nichts gesagt, so wird es uns beschrieben. Und dann bricht Hiob das Schweigen. Warum nur lässt Gott die Menschen leben? Sie mühen sich ab, sind verbittert ohne Hoffnung. Sie sehnen sich den Tod herbei, aber er kommt nicht. Sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze und erst wenn sie endlich im Grab ruhen, empfinden sie die größte Freude. Warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht, ich sehe nur noch Dunkelheit. Also, die Bibel verwendet starke Worte, damit uns klar wird, wie sich Hiob fühlt. Und man ist eigentlich gespannt, was ist jetzt die erste Antwort auf so eine Verzweiflung? Was sagen die Freunde? Und der erste Freund, Eliphas, antwortet nicht gerade einfühlsam. Kannst du mir nur ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde ging? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Denn Gott fegt Übeltäter mit seinem Atem hinweg, mit zornigen Schnauben richtet er sie zugrunde. Wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Ist das ein guter Trost für Hiob? Eliphas verwendet die Ordnung der Natur, um Gott zu rechtfertigen. Also er fängt jetzt an zu argumentieren und logisch zu sein und er sagt, was Gott tut, ist groß und gewaltig. Niemand kann es begreifen. Seine Wunder sind unzählbar. Er lässt Regen fallen und die Felder werden reich getränkt. Alles in der Natur funktioniert nach einem Gesetz. Und Gott steht hinter dem Allem. Und deshalb kann der Fehler nicht bei Gott liegen, sondern Hiob muss schuld an der ganzen Sache sein. Und jetzt fragt man sich als Leser, sind denn die Freunde nicht gekommen, um Hiob zu trösten? Diese Frage wird uns nicht beantwortet. Im Gegenteil, es wird einfach gezeigt, wie sie gnadenlos weiterreden. Und Eliphas sagt und setzt noch einen drauf, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Der Allmächtige will dich erziehen. Sträube dich nicht, er schlägt dich zwar, doch er heilt auch wieder. Er verbindet alle Wunden, die er dir zufügt. Wie würde es uns gehen, wenn wir so eine Art Trostworte bekommen würden? Und das, was die Freunde sagen, bringt Hiob noch mehr in die Verzweiflung. Das können wir sehen an dem, was er sagt. Er antwortet auf die ersten Anläufe von seinen Freunden. Ach, könnte mein Schmerz doch gewogen werden. Legt man doch mein Elend auf die Waage. Es wiegt schwerer als der Sand am Meer und deshalb sind meine Worte so unbeherrscht. Der Allmächtige hat mich mit seinen Pfeilen durchbohrt. Tief dringt ihr Gift in mich ein. Gott hat mich mit seinen Schrecken eingekesselt. Und dann, wenn man weiterliest, irgendwann wünscht sich Hiob den Tod. Aber es wird hervorgehoben, dass er trotzdem noch irgendwie an Gott festhält oder ihm vertraut. Und jetzt sagt er seinen Freunden ganz klar, was er von ihnen braucht. Also er sagt sein Bedürfnis und er sagt, wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten. Selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt, Also, selbst wenn ich nicht mehr an Gott glauben würde, ich brauche euch als Freunde, ich brauche euch. Und dann sagt er aber, was er empfängt von seinen Freunden, ihr aber enttäuscht mich wie die Flüsse in der Wüste, deren Bett vertrocknet, sobald kein Regen mehr fällt. Und jetzt hat der erste Freund gesprochen und dann kommt der zweite. Und auch der zweite bildert, verwendet die Natur, um zu argumentieren, dass eigentlich Hiob falsch ist und Gott recht hat. Hiob, du musst dich ändern. Und zwar sagte hier, wenn du aufrichtig und ehrlich bist, dann wird er sich noch heute um dich kümmern und dir Haus und Hof wiedergeben, wie du es verdienst. Es kann nur so sein, weil die Natur und Gott sind gerecht. Hiob sieht seine Freunde an und kann es nicht fassen, was er gerade gehört hat. Er antwortet, ja, ich bin unschuldig, aber es ist mir völlig gleichgültig. So sehr hasse ich mein Leben. Und nach dieser Aussage kann man lesen, wie Hiob auf die Freunde eingeht und ihre Argumentation verwendet und illustriert. Er behauptet, dass die Natur nicht in Ordnung ist, dass es dort keine Ordnung gibt. Und Hiob kommt zum Schluss, dass es in dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt. Hiob sagt, von den Tieren draußen kannst du vieles lernen. Schau dir doch die Vögel an. Frag nur die Erde und die Fische im Meer. Hör, was sie dir sagen. Das Leben ist nicht fair. Auch wenn wir jetzt die Tierwelt anschauen, da gibt es Opfer, da gibt es Tiere, die unnötig sterben. Hiob macht Gott für die Dürre und Flut verantwortlich. Und da wendet er sich an Gott, nachdem er das getan hat, und sagt, Gott, stell mich nicht als schuldig hin. Erklär mir doch, warum du mich anklagst. Und wo Hiob so versucht, mit der Natur zu argumentieren und zeigt, da gibt es viel Böses in der Natur, mischt sich der dritte Freund ungeduldig hinein. Man könnte sagen, er unterbricht Hiob. Er heißt Zophar und sagt, Hiob, fass einen klaren Entschluss. Streck deine Hände empor und bete zu Gott. Mach deinen Fehler wieder gut und lass in deinen Zelten kein neues Unrecht geschehen. Und dieser dritte Freund Zophar, der geht auf Hiob ein und gibt zu, dass die Natur auch Unordnung und Katastrophen hat. Aber er sagt, dass Gott die zerstörerischen Elemente in der Natur verwendet, nur um die Bösen zu bestrafen. Also egal, wenn in der Natur etwas Böses passiert, dann ist es nur, weil die Bösen es verdient haben. Und dann sagt Hiob, jawohl, ihr habt die Weisheit gepachtet und mit euch stirbt sie eines Tages aus. Also Hiob macht sich lustig über diese Schwarz-Weiß-Sichtweise seiner Freunde. Und er sagt noch weiter, wollt ihr für Gott lügen und mit falschen Aussagen für ihn eintreten? Wollt ihr Partei für ihn ergreifen und seinen Streit ausfechten? Und als Leser hat man so quasi das Problem, man weiß noch nicht genau, oder man kann sich eine eigene Meinung bilden, aber es wird noch nicht gesagt, wer recht hat. Hat Hiob recht? Haben die Freunde recht? Gibt es eine Ordnung in der Natur oder nicht? Vielleicht können wir so ein bisschen zusammenfassen, dass beide recht haben in dem Sinn, weil es gibt ja eine Ordnung in der Natur. Also ohne Ordnung würde das Sonnensystem ineinander hineinfallen. Wir könnten uns nicht auf die grundlegendsten Funktionen der Welt verlassen, wenn die Schwerkraft plötzlich aufhören würde und so weiter. Aber es gibt auch Unordnung. Es gibt tollwütige Hunde, die unschuldige Welpen beißen. Es gibt ein Baby, das unschuldig mit HIV-Virus infiziert wird. Also es gibt viel Chaos in dieser Welt. In dem Sinn haben beide irgendwie recht. Aber die Situation ist da, dass Hiob mit Tonscheiben sich schabend im Dreck sitzt und einfach alles verloren hat, was er hat. Und jetzt verliert er seine Freunde. Wo kann er mit seinem Kummer hin? Man bekommt den Eindruck, dass Hiob eigentlich so tief ist, er kann eigentlich nichts anderes mehr tun, als einfach, ja, es geht nicht tiefer. Und deswegen erstaunt es mich, dass ungefähr in der Mitte, so gegen Mitte Hiob sagt, Hiob 16, 20 bis 21, meine Freunde verspotten mich, darum schaue ich unter Tränen nach Gott aus. Obwohl Hiob an Gott eigentlich wie verzweifelt, sagt er wird mich freisprechen und mir bei anderen Menschen Recht verschaffen. Und ich frage mich, woher bekommt er diese Hoffnung? Sobald Hiob ein bisschen diese Hoffnung ausgesprochen hat, schaltet sich schon der zweite Freund ein und bildert und sagt Hiob, mach dir nichts vor. Das Licht des Gottlosen wird erlöschen und seine Flamme lodert nicht mehr auf. Und an dieser Stelle muss ich mich erst fragen, was sind das für gefühllose Menschen, diese Freunde von Hiob? Und ich glaube, das wird uns deswegen so krass dargestellt, dass wir uns selber fragen, wie sind wir dann in solchen Situationen? sind wir für Menschen da, wenn sie uns brauchen. Aber die Antwort für Hiob und für die Freunde, die liegt irgendwo, wo sie nicht hinsehen können. Die Antwort, warum das alles Hiob trifft, spielt hinter den Kulissen ab. Wir haben die Einleitung gelesen. Und deswegen konnten die Freunde von Hiob nicht verstehen, warum er so leidet. Und die einzige Schlussfolgerung, die sie, so dachten sie, als fromme Menschen ziehen konnten, war, Hiob muss was Schlimmes getan haben. Und Hiob dagegen wusste, dass er nichts Böses gemacht hat oder nicht Gott untreu gewesen ist, aber an Gott glaubt. Und deswegen denkt Hiob ganz ehrlich, Gott muss irgendwie böse sein auf ihn. Niemand konnte von den beiden das Elend und das Leid richtig einordnen. Ich frage mich, ob wir jemals zu dem Punkt kommen, dass wir das Leid, was um uns herum passiert, richtig einordnen können. Und ich glaube, dass Gott eine Antwort gegeben hat, die viel stärker ist als irgendeine logische Erklärung, sondern er hat selber quasi das Leid auf sich genommen, um mit uns zu fühlen und uns aus diesem Problem rauszunehmen. Ich zitiere diesen Vers aus Jesaja 53, weil es so ähnlich klingt zu dem, wie Hiob sich gefühlt hat. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Augenblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Jesus hat genau das durchgemacht, was Hiob gefühlt und erlebt hat. Zumindest von der Bedeutung von diesen Versen her zusammengefasst. Wir Menschen sehen nur das, was vor uns passiert. Woher hätten die Freunde von Hiob sehen können, dass oben im Himmel Satan gegen Gott kämpft und die in Frage stellt, dass Hiob Gott aus guten Motiven liebt? Und woher hätten die Menschen wissen können, dass wenn Jesus auf die Welt gekommen ist, er stirbt wegen unseren Sünden? Sie hätten es wissen können, aber es war nicht auf der Oberfläche gelegen. Und Gott kann Satan nicht einfach ausschalten, weil Satan Gottes Herrschaft in Frage gestellt hat. Würde Gott Satan einfach ausschalten, würde das Misstrauen Gott gegenüber nur größer werden. Und es würde so wirken, als würde Gott sich schützen müssen. Aber was hat Gott getan? Er hat sich nicht geschützt. Und das Neue Testament sagt, dass Gott in Jesus für all die Schuld, zu der Satan uns Menschen verführt, gebüßt hat. Eigentlich ist das die beste Antwort, die beste Trost für unsere Situation mit dem Leid. Aber kommen wir wieder zurück zu Hiob und schauen, ob er schon ein bisschen was von dem begriffen hat. Und ich staune, wie Hiob, obwohl es eines der ältesten Bücher ist in der Bibel, Folgendes sagt. Es scheint, dass in einem kurzen Moment er so ein bisschen verstanden hat, worum es in dem Leid von der ganzen Welt geht. Und da steht in Hiob 19, 25 bis 27, doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde ihn anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Woher weiß Hiob, dass er einen Erlöser hat? Es wird uns nicht gesagt. Irgendwie muss etwas in ihm gelebt haben, etwas muss Gott in ihn hineingelegt haben, dass er wie ein Wunder an dieser Hoffnung festhält, obwohl er eigentlich keine logische Begründung dafür hat. Aber Hiob hat ein Dilemma. Er möchte daran glauben, dass Gott gerecht ist, aber er muss feststellen, dass er ja unschuldig ist und doch leiden muss. Und dann, etwas später, merken wir, dass Hiob sich so sehr hofft, dass diese Hoffnung richtig ist. Er sagt, ach, wenn Gott mich nur anhörte, hier ist die Unterschrift unter meiner Verteidigung. Ich erwarte, dass der Allmächtige mir darauf antwortet. Mein Gegner soll seine Anklage schriftlich niederlegen. Also Hiob hat die Hoffnung, aber er kämpft mit der Hoffnung. Und plötzlich erscheint eine vierte Person. Er ist der Jüngste und wir sind überrascht, weil wir haben die drei Freunde gehört. Und jetzt plötzlich, kurz vorm Ende, kommt der Jüngste. Er heißt Elihu. Er fängt an zu reden und er hört gar nicht mehr auf zu reden. Und wenn man das so liest, er macht eigentlich eine Aufzählung von sehr schwarz-weiß, zumindest so wie ich das verstehe, Auflistungen. Er greift eigentlich mehr oder weniger sinngemäß einfach das auf, was die Vorigen schon gesagt haben. Also er plappert den Vorigen einfach nach, aber er wird sehr dreist. Er wird sogar so gemein, wie die anderen es vielleicht nicht gewesen sind. Und er sagt im Vers 36 von Kapitel 34, ja, Gott soll Hiob weiter durch das Leiden prüfen. Also so quasi, es geschieht dir recht und Gott soll dich noch mehr so schlecht behandeln, weil er ihm so unverschämt widerspricht. Also irgendwie ist er in der Diskussion so hitzig geworden und er musste so sehr auf seinem Recht beharren, dass er in Ordnung war, für Hiob noch Schlimmeres zu wünschen, als er eh schon erlebt hat. Also das macht mich paff, was wir Menschen für unsensibel sein können, wenn es zu solchen Fragen kommt. Ganz interessant ist, dass wo dieser letzte Freund, dieser jüngste Freund Hiob attackiert, das ist der Moment, wo Gott ihn unterbricht. Also Gott schaltet sich ein, während dem Elihu redet, plötzlich geschieht was, Gott unterbricht ihn und erscheint in einem Wettersturm. Und diese Erscheinung von Gott ist so gewaltig und atemberaubend, dass der Elihu aufhört zu reden und die Freunde sind ganz erschrocken und Hiob natürlich ist ganz baff. Gott lenkt die Aufmerksamkeit von Hiob sofort auf die Ordnung in der Schöpfung. Und auf den ersten Blick scheint das wieder, ja, jetzt haben die Freunde die ganze Zeit über die Schöpfung und die Ordnung gesprochen und jetzt kommt Gott und sagt das Gleiche. Hä? Aber die Antwort von Gott ist interessant. Zuerst zeigt er, dass die Welt ganz viele Regeln hat. Er sagt, die Ozeane haben eine Grenze, der Regen kommt sehr schön geordnet runter, die Sterne sind am Himmel, es ist alles wohl geordnet. Gott sorgt für die Gämsen, Wildesel und Strauße. Aber dann plötzlich erwähnt Gott die Unordnung in der Natur und er erwähnt zwei ungeheuerliche Tiere. Den Leviathan, das ist eine besonders farbenreiche Kreatur, wenn man das in der Bibel anschaut. Und oft wurden diese Tiere, der Leviathan und der Behemoth, als entweder Nilpferd oder Krokodil interpretiert. Aber wenn man die Beschreibung von dem, wie Gott das beschreibt, anschaut, dann muss man zum Schluss kommen, das kann nicht einfach nur ein Krokodil oder Nilpferd sein. Weil es steht zum Beispiel, dass der Leviathan, dass er Feuer aus dem Mund sprüht, dass er Schuppen hat, dass er die Berge wanken macht, dass kein Mensch ihn bändigen kann. Also ich meine, ein Nilpferd braucht einen Pfeil an die richtige Stelle und der Mensch hat ihn gebändigt. Und er tut sicherlich nicht die Berge zum Wackeln bringen. Und Feuer habe ich auch noch kein Krokodil sprühen sehen. Es kann sein, dass Gott hier auf eine sehr vorsichtige Art und Weise sagt, dass er nicht verantwortlich ist für das Chaos in der Welt, sondern dass es eigentlich der Drache Satan ist. Gott hat eine Ordnung geschaffen und der Satan kommt und zerstört diese Ordnung und bringt das Leid in diese Welt. Und mit diesem Punkt, mit dieser Note endet eigentlich Gott, mit diesem, ich bin nicht schuld daran, das ist der Satan, der alles durcheinander bringt. Und das führt zu unendlichem Leid. Und ich finde es interessant, dass Gott nicht dem Hiob erklärt, ja, ich hatte da ein Gespräch mit Satan und ich musste ihm das zulassen, sonst wäre ich quasi schlecht dagestanden und so weiter. Nein, Gott zeigt einfach, es gibt in dieser Welt jemanden, der sehr stark ist und der deinen Untergang wünscht. Für Gott hat es gereicht. Gott wollte dieses Trauerspiel enden und wir lesen, dass Hiob eigentlich ein schönes Ende erlebt. Aber zuerst rechnet Gott ab mit diesem unfairen Verhalten von den Freunden von Hiob. Hiob 42, Abvers 7 bis 8. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Interessant. Hiob hat die Wahrheit gesagt, obwohl er Gott angeklagt hat und Gott mit Gott gehadert hat, warum er das leiden muss. Aber Hiob hatte recht und die Freunde hatten nicht recht. Und dann sagt Gott, bringt nun 7 junge Stiere und 7 Schafböcke, geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun, denn ihr habt nicht, wie er, die Wahrheit über mich gesagt. Und die Geschichte endet so, dass Gott Hiob alles das zurückgibt, was er hatte. Und man kann es quasi als eine Prophezeiung sehen, dass wir haben zwar auf dieser Welt eine Zeit von Leid, von Verlust, aber es kommt die Zeit, wo alles vielfach zurückkommt. Gott hat eine Vision, eine Zukunft für uns, die eben nicht die gleiche ist wie der Satan, dieser Leviathan oder Behemoth, der da beschrieben wird. Und da steht im gleichen Kapitel, etwas später, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Also wenn tatsächlich das eines der ältesten Bücher ist, das geschrieben wurde, also wie kommt man drauf? Also die Sprache ist uralt, es sind Worte in Hiob, die kennt heute praktisch niemand mehr, weil die so alt sind. Und also es ist gut möglich, dass es Mose geschrieben hat und er hat ja das erste Buch der Bibel geschrieben. Also es ist ein sehr, sehr altes Buch. Und Gott möchte in diesem alten Buch zeigen, besonders allen Menschen, die unschuldig leiden. Und er sagt, ich bin nicht schuld daran. Und eines Tages werden wir Zeugen von einem Gericht sein, wenn Gott das Böse richtet. Genau wie bei Hiob auch. Und die Unschuldigen werden dann freigesprochen. Und Gott wird die an ihn geglaubt haben, die ihm vertraut haben, Gott wird diejenigen in erstaunlichem Maß belohnen, wie wir da in Hiob gelesen haben. Aber es gibt noch eine ganz wichtige Schlussfolgerung, die ich für mich persönlich und die ich denke, können wir alle ziehen können. Die Freunde von Hiob, die wollten ja Hiob trösten. Sie haben Recht behalten wollen, aber manchmal wissen wir nicht alles. Vieles können wir auf dieser Welt nicht erklären. Und das Leid auf dieser Welt ist so groß, dass wir gar nicht es erklären müssen. Wir müssen einfach bestürzt und fassungslos sein, so wie Hiob. Und indem wir das tun, reden wir richtig von Gott offenbar. Wir können nicht alles erklären, aber wir können wie Hiob Gott vertrauen und wir können, wie die Freunde es nicht getan haben, für die Menschen da sein und nicht Recht behalten. Am Ende, wie die Geschichte es zeigt, wird alles gut. Wenn es noch nicht alles gut ist, dann ist es offenbar noch nicht das Ende. Ich wünsche uns ganz festes Vertrauen in Gott, trotz schwierigen Situationen auf dieser Welt. Amen.